Jesus, ich danke dir so sehr, dass du den Sieg errungen hast. Ich danke dir so sehr, dass das Fundament ist, dass es nicht das ist, was ich tue, dass es nicht das ist, was andere tun, sondern dass das ist, was du getan hast. Ich danke dir, dass wir nicht allein sind. Ich will nicht allein, ich kann das nicht alleine. Ich will das nicht alleine tun. Jesus, dir gebührt die Ehre. Nutzt du diese Zeit. Heiliger Geist, sprich du. Mach unsere Herzen auf für dich, für dein Reden. Amen. Birte hat es schon angesprochen. Wir befinden uns in einer Predigtreihe. Pfingsten, eine Bewegung beginnt. Und wir haben uns in den letzten 4, 5 Wochen, das ist, glaube ich, die 5. Predigt dazu, haben wir uns angeschaut, dass an Pfingsten eine Bewegung beginnt, indem Gott seinen Heiligen Geist ausgießt auf die Menschen. Wir haben uns angeschaut, wie diese Bewegung Raum bekommt in der Kirche. Wir haben uns angeschaut, wie diese Bewegung sichtbar wird in der Diakonie. Und wir haben uns letzte Woche angeschaut, wie der Schritt hinein in diese Bewegung aussieht in der Taufe. Wir haben Taufe gefeiert, das war richtig schön, etwas windig. Wir deuten es als den Heiligen Geist, der sehr kräftig gepustet hat. Und heute wollen wir uns mal anschauen, was folgt denn danach? Also jetzt sind wir in dieser Bewegung drin, aber wie bleibt man denn jetzt in dieser Bewegung? Oder vielleicht anders, wie bleibt man in Bewegung? Nicht nur in dieser Bewegung, sondern wie bleibt man in Bewegung? Und die Antwort der Bibel darauf, des Neuen Testaments darauf, ist Jüngerschaft. Wir bleiben in Bewegung, indem wir Jüngerschaft leben. Und ich bin auf einen Text gestoßen im Neuen Testament von Paulus, wo er darüber schreibt, was es heißt, in Bewegung zu bleiben. Und da wollen wir heute reingucken. Dieser Text steht im Galaterbrief in Kapitel 5. Und um das vielleicht so kurz einzurahmen, in den ersten 5 Kapiteln, da stellt Paulus sich vor, sagt, wer er ist, wie er mit Jesus unterwegs ist, von seiner Berufung, was er bisher getan hat, was seine Intention ist, nämlich eben nicht sich selbst auf eine Bühne zu stellen, sondern er möchte das eine Evangelium von Jesus Christus zu allen Menschen bringen. Dann entfaltet er eben dieses Evangelium von Jesus Christus, dass allein durch den Glauben an Jesus Christus die Gerechtigkeit kommt, die vor Gott gilt. Und dann wendet er sich judaisierenden Gegnern zu, die in dieser Gemeinde eingedrungen sind. Judaisierende Gegner, das sind Menschen, das sind Christen, die sagen, du brauchst nicht nur Jesus, sondern du brauchst Jesus und du musst dich beschneiden lassen. Du brauchst Jesus und du musst das Gesetz halten. Das ist also immer dieses ein von Jesus und etwas, damit du Christ bist. Und dagegen wendet er sich und er erklärt, dass dieses Gesetz, er sagt, es ist der Zuchtmeister gewesen. Schwieriges Wort. Im Griechischen, das kann man auch übersetzen mit der Erzieher der Menschen. Ja, also das Gesetz ist wie ein Erzieher für die Menschen gewesen, aber aus dem Gesetz kommt kein Leben, sondern das Gesetz ist darauf ausgerichtet, dass es seine Erfüllung in Jesus Christus findet. Und durch Jesus Christus, durch sein Werk am Kreuz, durch seine Auferstehung, ist der Mensch, der das glaubt, jetzt also befreit zur Gotteskindschaft. Und da setzt Paulus in Kapitel 5 dann an. Wir lesen Kapitel 5 in den Versen 1 bis 5. Wenn ihr eine Bibel dabei habt, könnt ihr die jetzt rausholen und mitlesen. Wenn nicht, geht auch das Handy. Wenn auch das nicht, habe ich auch hier vorne den Text für euch mitgebracht. Galater 5, Kapitel 1 bis 5. Das schreibt Paulus. Zur Freiheit hat Christus uns berufen. Bleibt daher standhaft und lasst euch nicht wieder unter das Joch der Sklaverei zwingen. Lasst es euch von mir, Paulus, gesagt sein, wenn ihr euch beschneiden lasst, wird euch das, was Christus getan hat, nichts nützen. Ich weise jeden, der sich beschneiden lassen will, noch einmal mit allem Nachdruck darauf hin. Mit seiner Beschneidung verpflichtet er sich, das ganze Gesetz zu befolgen. Wenn ihr versucht, mit Hilfe des Gesetzes vor Gott gerecht dazustehen, habt ihr euch aus der Verbindung mit Christus gelöst und euer Leben steht nicht mehr unter der Gnade. Wir hingegen warten auf die Gerechtigkeit, die Gott für uns bereithält. Und diese Hoffnung verdanken wir dem Geist Gottes. Sie ist uns aufgrund des Glaubens geschenkt. Paulus fängt an, wir sind zur Freiheit. Ihr seid Zur Freiheit hat Christus uns befreit. Zur Freiheit. Das heißt, vorher war dort etwas nicht frei. Vorher war dort ein anderer Zustand. Aber durch Christus hat sich der Zustand geändert. Durch Jesus Christus ist dort etwas Neues entstanden, eine neue Identität. Ich bin nicht mehr Gefangener der Sünde, nicht mehr unter dem Gesetz, sondern ich bin frei in Christus. Es ist etwas komplett anderes. Und diese Gerechtigkeit vor Gott, die mit Jesus Christus kommt, die ist jetzt nicht mehr an das Halten von Geboten gekoppelt, sondern einzig und allein an Jesus Christus. Das ist das Entscheidende. Und dann schreibt er weiter, bleibt daher standhaft und lasst euch nicht wieder unter das Joch der Sklaverei zwingen. Wenn ihr euch beschneiden lasst, wird das, was Christus getan hat, nichts nützen. Ich weise jeden und so weiter und so fort. Vorher war es das Gebote halten. Dieses Joch der Sklaverei, dieses Gebote halten, damit ich mit Gott sein kann, damit ich zu Gott kommen kann, damit diese Beziehung da sein kann. Und ich habe es schon gesagt, in diese heidenchristliche Gemeinde, also Christen, die vorher nichts mit dem jüdischen Glauben zu tun hatten, die dann aber zum Glauben an Jesus gekommen sind, in diese Gemeinde sind Judenchristen eingedrungen, sind dort mit dazugekommen und haben gesagt, nein, es reicht nicht nur Jesus Christus, sondern ihr müsst euch auch beschneiden lassen. Stellt euch das mal vor, hier würde jemand reinkommen und würde sagen, naja, also nur Jesus Christus, das reicht nicht, um vor Gott zu bestehen. Also wenn du vor Gott bestehen willst, dann darfst du ab jetzt nur noch pink tragen. Wie absurd das wäre, wenn jemand kommen würde und sagen würde, um vor Christus zu bestehen, um mit Christus eine Beziehung zu haben, reicht nicht nur das, was Jesus am Kreuz getan hat, sondern du musst pink tragen oder irgendeine andere Farbe oder du musst dich so und so verhalten. Und Paulus hat eine ganz klare Aussage dagegen. Er schreibt, wenn ihr euch beschneiden lasst, wird euch das, was Christus getan hat, nichts nützen. Ich weise jeden, der sich beschneiden lassen will, noch einmal mit allem Nachdruck darauf hin. Mit seiner Beschneidung verpflichtet er sich. Er verpflichtet sich, das ganze Gesetz zu befolgen. Diese 613 Gebote zu befolgen. Wenn ihr versucht, mit Hilfe des Gesetzes vor Gott gerecht dazustehen, habt ihr euch aus der Verbindung mit Christus gelöst. Und euer Leben steht nicht mehr unter der Gnade. Es ist allein Christus. Und das gilt nicht nur damals, das gilt auch heute noch. Es ist allein Christus. Heute ist es nicht mehr die Beschneidung, aber was ja häufig schon auch häufig irgendwie vielleicht mittransportiert wird, vielleicht gerade auch in freikirchlichen Kreisen, ist ja, okay, Christus reicht, aber du musst dich auch in einer gewissen Art und Weise verhalten. Ja, Christus ist genug, aber wenn du nicht das und das machst, dann ist ja auch, dann hat das ist ja egal, was Christus getan hat, solange du dich nicht so verhältst. Da schwingt ja häufig so ein gewisser ethischer Anspruch, ein gewisser ethischer Druck, ein gewisser religiöser Druck ja mit. Und dahinter steckt irgendwo die Haltung, so verloren bin ich gar nicht. Also ich glaube schon, dass ich mir irgendwie meinen Weg in den Himmel auch selbst verdienen kann. Ja, was Christus getan hat, schön und gut, aber ich kann es ja auch. Ich bin darauf nicht so ganz angewiesen. Und Paulus sagt zu dieser Haltung, wenn das deine Haltung ist, wenn du glaubst, dass du etwas selbst tun kannst, um in den Himmel zu kommen, dann ist Jesus umsonst gestorben. Dann war all das, was vor 2000 Jahren passiert ist, umsonst. Wenn der Mensch sich das alleine verdienen kann, in den Himmel zu kommen, warum ist Jesus gestorben? Um den zweiten Weg aufzumachen? Jesus sagt dazu, ich bin die Wahrheit, ich bin der Weg, ich bin das Leben. Keiner kommt zum Vater außer durch mich. Es gibt keinen anderen Weg außer Jesus Christus. In dem Moment, in dem das meine Herzenshaltung in der Nachfolge wird, dass ich mir meinen Weg in den Himmel verdienen kann oder verdienen muss, sagt Paulus, bin ich aus der Gnade herausgefallen. Herausgefallen. Und als ich das gelesen habe in der Vorbereitung, habe ich mich auch ein bisschen selbst ertappt. Und ich habe mir daneben in meine Bibel geschrieben, wo in meinem Leben versuche ich mir Gottes Gnade durch mein Tun zu verdienen? Und mir ist aufgefallen, in ziemlich vielen Bereichen. Zurzeit wird es wieder etwas aktueller, dass ich mich hinter meinem Tun in meiner Beziehung zu Gott, in den Beziehungen zu anderen Menschen, dass ich mich hinter meinem Tun verstecke, anstatt einfach ich zu sein. Aber ich kenne dieses Gefühl. Als ich angefangen habe, nicht Jesus nachzufolgen, aber als ich angefangen habe, sehr aktiv meine Nachfolge zu leben. Ja, da war ich, das war mein zweites Jahr im Studium, drittes Semester. Da habe ich angefangen, regelmäßig Bibel zu lesen. Und am Anfang war es nur das. Am Anfang war es, ich habe regelmäßig Bibel gelesen, weil ich diese Beziehung zu Jesus pflegen wollte. Und nach hatte sich aber mein Gottesbild verändert. Nach und nach habe ich gemerkt, okay, wenn ich an einem Tag nicht Bibel lese morgens, dann ist der Tag für mich schon gelaufen. Dann kann ich den Tag überspringen, weil der Tag ist nichts wert. Das war meine Einstellung. Und ich habe gemerkt, dass sich mein Gottesbild verändert hat. Und in einem Seminar bei uns an der Hochschule durfte ich dann mein Gottesbild reflektieren. Und dieses Gottesbild, da sitze ich allein in der Dunkelheit und ich habe ein Schild in der Hand, wo drauf steht: Was muss ich tun, um dir nah zu sein? Das war mein Gottesbild in dieser Zeit. Was muss ich tun, um dir nah zu sein? Und in dem Moment, wo ich das gecheckt habe, ist Jesus in diese Situation hineingekommen mit dem Satz: Schau nicht auf das, was du tun musst, um mir nah zu sein, sondern schau auf das, was ich getan habe, um dir nah zu sein. Schau nicht auf das, was du tun musst, um mir nah zu sein, sondern schau auf das, was ich getan habe, um dir nah zu sein.
Also Erik, da bin ich ein bisschen schlecht von vorne gerade, weil da wird Ihnen sagen, wie zu einfach, zu sehr Gnade und Gott macht alles. Ich habe da einen Text in Jakobus. Ja, danke für den Sound, auch ganz gut, hört man euch auch mal ein bisschen mehr hier. Jakobus Kapitel 2, also ich will das nicht zu nahe treten, aber hör dir das mal an. Jakobus Kapitel 2, Verse 14 bis 17. Was nützt es, meine Geschwister, wenn jemand behauptet, ich glaube, aber er hat keine entsprechenden Taten vorzuweisen? Kann der Glaube als solcher ihn retten? Angenommen, ein Bruder oder eine Schwester haben nicht genügend anzuziehen und es fällt ihnen an dem, was sie täglich zum Essen brauchen. Es fehlt ihnen daran. Wenn jemand von euch zu ihnen sagt, ich wünsche euch alles Gute, hoffentlich bekommt ihr warme Kleider und könnt euch satt essen, aber ihr gebt ihnen nicht, was sie zum Leben brauchen, was nützt ihnen das? Genauso ist es mit dem Glauben, wenn er keine Taten vorzuweisen hat, ist der Tod. Er ist tot, weil er ohne Auswirkung bleibt. Das sagt Jakobus. Und ich finde, manchmal ist es doch sehr auf mich bezogen und ich und Gott hilft mir und Gott ist für mich da und er ist am Handeln. Aber wenn das alles ist, vielleicht so ein Gefühl im Lobpreis, da war so eine Gänsehaut, ich habe mich Gott so nahe gefühlt, der Gottesdienst am Sonntag ist so schön. Wenn es das ist, dann ist es, glaube ich, auch zu wenig.
Martin, ich merke, dass das Spannung erzeugt.
Ja, ich bin auch gerade schon aufgeregt, gerade hier vorne zu kommen.
Mir ist das auch noch nie passiert, dass mich jemand in der Predigt unterbricht.
Das muss ja gut, ich bin ja dein Chef hier.
Ja, okay, gut. Aber Martin, pass auf, dann lass uns doch mal gemeinsam hinsetzen. Ich habe komischerweise irgendwie. Lass uns doch hinsetzen und wir reden ein bisschen darüber, okay, Inwiefern wir mit dieser Spannung umgehen können.
Ja, ich finde das auch schon bei Abraham ist das schon irgendwie da. Also Abraham wird ja aus Glauben gerechtfertigt und er glaubt Gott, er vertraut ihm und Gott rechnet ihm das als Gerechtigkeit an. Mhm. Und Gott spricht ihm zu: Abraham, du sollst gesegnet sein. Mhm. Ich will dich segnen. Das ist voll die Zusage. Aber da kommt immer auch der Moment, du sollst ein Segen sein. Da ist auch so ein Anspruch da. Mhm. Wenn ich mir Abrahams Leben anschaue und dieses Segen sein, wie sieht das aus, dann denke ich an eine Begebenheit mit dem Pharao, wo Abraham zum Fluch für den Pharao wird. Mhm. Abraham lügt in einer Notsituation und der Pharao geht von anderen Tatsachen aus, nimmt sich die Frau von Abraham, die er als seine Schwester ausgegeben hat, und erlebt jede Menge schlechte Sachen. Mhm. Und er kriegt das irgendwann raus und wirft Abraham vor: Abraham, warum hast du nicht die Wahrheit gesagt? Und das finde ich so krass. Ich will dich segnen, du sollst ein Segen sein, du bist gerechtfertigt aus Glauben, aber sein Leben, dort, wo er davon dem abweicht, wird zum Fluch für andere. Und so denke ich, das Glaube muss auch eine Bewandtnis haben, auch für mein Umfeld, sonst ist das einfach zu wenig. Und Jakobus, dann bin ich durch erstmal, ist sogar so krass, der spricht oder stellt diese Frage, glaubst du wirklich, dass es das ist? Glaubst du, dass ein Glaube retten kann, wo keine Auswirkung da ist im Leben? Ist dieser Glaube nicht tot?
Ja, und ich glaube, dass Jakobus dann einen unfassbar validen Punkt anspricht. Und ich kenne das aus meinem bisherigen Weg. Und ich weiß nicht, ob ihr das vielleicht auch kennt, aber diese beiden Stellen von Paulus, der sagt, wir sind allein aus Gnade gerettet. Und dann wird häufig dagegen geschossen mit Jakobus, ja, aber ein Glaube ohne Werke, der ist tot. Also ich weiß nicht, ob ihr diese Spannung kennt. Und häufig wird das ja einfach gegeneinander ausgespielt. Aber wenn ich im Galaterbrief weiterlese, dann sehe ich da schon auch, dass Paulus dem irgendwo die Hand reicht. Also Paulus schreibt dann in Galater 5 in Vers...
Da wolltest du auch noch weiter predigen oder hattest du das nicht geplant heute?
ja, doch, hatte ich eigentlich schon noch geplant.
Okay, dann war ich zu schnell gewesen. Tut mir leid.
Also Galater 5 und 6 schreibt Paulus, denn wenn jemand mit Christus verbunden ist, spielt es keine Rolle, ob er beschnitten oder unbeschnitten ist. Das Einzige, was zählt, ist der Glaube. Ein Glaube, der sich durch tatkräftige Liebe als echt erweist. Also ich glaube schon auch, dass Paulus das im Hintergedanken auch mitdenkt, zu sagen, wenn wir glauben, dann führt uns das in Aktion. Wenn ich an unsere Predigtreihe denke, im Glauben kommen wir in diese Bewegung rein, aber im Glauben sind wir dann eben auch in dieser Bewegung drin, in dieser Bewegung, die sichtbar wird, die sich ja zeigt, die in Aktion ist.
Wenn ich hier weiterlese, Galater 5, der Vers 13 gefällt mir auf. Geschwister, ihr seid zur Freiheit berufen, doch gebraucht eure Freiheit nicht als Vorwand, um die Wünsche eurer selbstsüchtigen Natur zu befriedigen, sondern dient einander in Liebe.
Ja.
Dient einander in Liebe, das klingt doch schon ganz gut.
Ja.
Und ich glaube, so die groben Dinge kriegen wir klar. Also, ich bin nicht aus Werken und ich muss das nicht verdienen, okay. Aber ich glaube, es gibt auch so einen geistlichen Egoismus, wo ich im Zentrum stehe und ich sehr dabei bin, was tut mir gut und wo kann ich mir noch Zeit nehmen, um bei Gott einzutauchen, so ganz zu verschwinden und so ganz nah bei ihm und Hände nach oben und alles und dabei den anderen aus den Augen verliere. Und ich habe mich gefragt, wie kann das aussehen? Vielleicht ist das, ich habe gerade keine Zeit für dich, weil ich muss noch meine Bibel lesen. Meine stille Zeit ist mir so wichtig. Also du betonst das ja immer wieder. Ich habe mein schlechtes Gewissen, weil ich das nicht hinkriege. Mir ist das so wichtig. Vielleicht morgen. Heute passt es gerade nicht. Und vielleicht wäre es mit dran zu sagen, bei einem alleinerziehenden Elternteil, ich nehme dir mal deine Kinder ab, damit du mal Zeit hast für dich, das zu tun, was du tun kannst. Weil es vielleicht sonst nicht dran ist, mal sich einen Tag rauszunehmen, für sich zu sein, mit Gott zu sein. Und ich nehme dir mal deine Kinder, ich passe mal auf die auf, damit du zum Abendmahlsfeier gehen kannst. Das sind vielleicht so Punkte, wo es so feiner wird und nicht so ganz grob, ja, das ist ja das und das ist das, sondern wo passiert es auch im christlichen Leben, dass wir unsere Beziehung zu Gott sehr hoch und wichtig nehmen, aber dann manchmal auch den anderen übersehen und seine Bedürfnisse nicht wahrnehmen.
Ja, da bin ich voll bei dir. Also es darf nicht nur bei einem religiösen Egoismus bleiben, sondern unsere Freiheit soll Christus dienen und unsere Freiheit soll uns gegenseitig dienen. Also wenn wir frei sind, dann sind wir nicht mehr an das Gesetz gebunden und wir sind nicht mehr daran gebunden, dass wir uns vor Gott irgendetwas verdienen müssen, sondern die Grundlage von unserem Leben insgesamt wird das Leben und das Werk von Jesus Christus. Das ist die Grundlage von allem und es ist nicht mehr ein, was muss ich tun, um etwas wert zu sein, was muss ich tun, um irgendwas zu sein, sondern wir sind etwas und deswegen kann ich etwas tun. Also zum Beispiel, ich bin geliebt, das zeigt mir Jesus am Kreuz und weil ich geliebt bin, kann ich anderen in Liebe dienen und kann mich ihnen hingeben, kann Dinge auf mich nehmen.
Und wie ist der Realitätscheck da? Also wie ist da... Wo sind da Fakten und Zahlen? Wo kann man das dran ablesen? Was denn dabei rumkommt am Ende für den anderen? Wo ist denn klar, dass wir wirklich, kann man sagen, ich kann dir an deinem Glauben zeigen, ob der echt ist, an deinen Auswirkungen? Oder wäre das zu krass? Also das ist jetzt selber für mich krass, das immer so zu formulieren. Und bei Jakobus, finde ich, kommt das so ein bisschen durch.
Ja.
Aber wie ist es denn?
Ich glaube, bei Paulus finden wir das auch. Also Paulus, wenn wir noch ein bisschen weiterlesen im Galaterbrief, Kapitel 5, die Verse 16 bis 18 und 22 bis 25. Ich lese das einfach mal vor. Da schreibt Paulus, ich sage aber, wandelt im Geist, so werdet ihr das Begehren des Fleisches nicht erfüllen. Denn das Fleisch begehrt auf gegen den Geist und der Geist gegen das Fleisch. Die sind gegeneinander, sodass ihr nicht tut, was ihr wollt. Regiert euch aber der Geist, so seid ihr nicht unter dem Gesetz. Und dann ab Vers 22, die Frucht hingegen, die der Geist Gottes hervorbringt, besteht in Liebe, Freude, Frieden, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Rücksichtnahme und Selbstbeherrschung. Gegen solches Verhalten hat kein Gesetz etwas einzuwenden. Die aber Christus Jesus angehören, die haben ihr Fleisch gekreuzigt samt den Leidenschaften und Begierden. Wenn wir im Geist leben, so lasst uns auch im Geist wandeln. Und ich finde, also Paulus bringt da ja dieses Bild der Frucht. Und wenn man das mal noch weiter entfaltet, dann, wenn ich an Frucht denke, dann denke ich an den Baum. Martin, du hast ja Bäume bei dir im Garten, die bringen ja auch Frucht.
Ja, so ein paar, ne?
So, und an ein paar. Ja, gut, wenn wir jetzt darüber reden, wie viel Frucht er bringt, dann, also die Frucht dieses Baumes sagt ja etwas über den Zustand des Baumes aus. Mhm. Und ich glaube, genauso ist es auch im geistlichen Sinn, dass die Frucht, die in unserem Leben hervorgebracht wird, die sagt etwas über unseren geistlichen Zustand aus. Und zwar nicht unbedingt im Sinne von, ich muss jetzt das tun, sondern schon auch aus diesem, das ist eine Reaktion auf meinen Glauben, das ist eine Reaktion auf die Beziehung zu Gott.
Mhm. Frucht, das klingt ja sehr, sehr positiv, Bäume und Wachstum und Liebe, was du vorgelesen hast. So Finanzen ist ja so ein spannendes Thema, wie man da so aufgestellt ist. Ich habe mal eine Studie gehört die Woche, dass von der weltweiten Christenheit, alle die gezählt werden als Christen, die geben 2,5% ihres Einkommens. Die Was? Haben unfassbar viel Besitz, dieser Anteil. Hm. Und die geben 2,5% von dem geben sie ab. Und von diesen 2,5% gehen 2% nach außen und 98% betrifft Bedürfnisse, so Gebäude und Gottesdienste und so ihre Dinge werden nach innen investiert. Mhm. Und da muss ich schon sagen, da ist irgendwas ein bisschen schief.
Ja.
Und das sind dann mal neben frommen Worten so krasse Indikatoren, wo ich merke, wie sieht es denn wirklich aus? Ja. Hier eine weltweite Christenheit. Aber auch in meinem Leben, wie viel ist auf mich fokussiert, damit ich was bekomme, damit ich eine tolle Predigt höre, ein gutes Musikteam habe, tolle Technik, gute Ausstattung, dies und das und jenes, was ich alles brauche. Kannst du das von hinten steuern mit den Dingern da rein?
Ich glaube, sonst musst du vielleicht ein Handmikro nehmen, ich weiß es nicht. Oder bin ich das? Ist Martin, ne? Ist Martin? Ja, das war klar.
Ja, will ich mal nehmen.
Ja.
Ja, okay, also ein paar Prozent doch nach innen.
Okay, ja, das ist auch vielleicht auch sinnvoll. Ja.
Technik. Aber ich finde, das ist ein Spiegel für uns Christen,
ja.
Und wo ich mich persönlich fragen muss, wie viel ist denn auf mich und auf meine Institutionen und meine Gruppe bezogen? Mhm. Und wie viel geht wirklich nach außen? Wovon habe ich nichts, aber andere etwas?
Ja. Und ich meine, das ist ja, also um das wieder in das Bild vom Baum mal zurückzuholen, sondern Baum, ich weiß nicht, ich kenne mich nicht wirklich gut mit Bäumen aus. Ich habe jetzt in den letzten fünf, sechs Wochen habe ich, glaube ich, mich um Pflanzen gekümmert. Ich bin so froh, dass alles gut gegangen ist. Lob und Ehre sei nur Jesus Christus, nicht mehr. Ey, ich weiß nicht, wie ich das hinbekommen habe, aber alles hat überlebt, soweit ich weiß. Ja.
Also Erik wohnt bei Kashi und Antje und die waren im Urlaub gewesen.
Genau, einmal bei Kashi und Antje und bei Rumkes habe ich auch Pflanzen gegossen. Es ist alles gut gegangen zum Glück. Aber das Einzige, was ich denen gegeben habe, ist Wasser. Ja, also soweit ich weiß, kriegen Pflanzen nur Wasser an Nahrung und vielleicht das, was im Boden ist, aber die kriegen Wasser. Aber das, was so ein Baum ja hervorbringt, ist ja nicht Wasser, sondern das, was so eine Frucht ist ja niemals... Oder es ist nicht für den Baum selbst bestimmt, sondern die Frucht ist für die Leute bestimmt, die außerhalb sind. Ist für diejenigen bestimmt, die vielleicht am Baum vorbeigehen. Die Geschmack darauf bekommen, was es heißt, ein Baum zu sein. Naja, aber was es heißt, also diese Frucht. Und ich glaube, da, also das ist die Frucht des Geistes. Ja, also das ist die Frucht, am Ende die Frucht Gottes. Das ist die Frucht, so schmeckt Reich Gottes. Und wenn Leute vorbeigehen und diese Frucht essen, diese Frucht erleben, eine bessere Werbung für das Reich Gottes kann man nicht.
Aber das finde ich schon ein wichtiger Punkt. Also du sagst, die Frucht ist für die anderen da,
ja,
und nicht Selbstzweck. Mhm. Und da will ich nochmal eingrätschen, wo merkt denn mein Umfeld was von dieser Frucht? Wo haben die denn was davon? Mhm. Und ich habe so dieses Lied im Kopf, was ich sehr mag. Ich rufe aus den heiligen Namen Jesus über alle möglichen Personen, Situationen. Mhm. Ich programmiere Hoffnung. Das ist ganz schön, wenn wir das hier tun im Gottesdienst. Und das macht doch was mit mir.
Ja.
Aber mein Nachbar hat da nichts von.
Ja.
Und da frage ich mich, wo ist das nicht nur eine spirituelle, eine geistliche Wahrheit, mhm, sondern wo wird das für den greifbar? Mhm. Wo merkt er, boah, der Martin, der sagt vielleicht nicht Segen, aber das, was er tut, das ist ein Segen für mich. Und das kann ich, mhm, verstehen, diesen Segen, ja, weil das nichts mit seinem ganzen komischen Worten zu tun hat, sondern das ist für mich greifbar. Und ja, so ein Beispiel, wir haben diese Woche und in der nächsten Woche auch Menschen außerhalb der Gemeinde unsere Räume zur Verfügung gestellt, damit sie da eine Trauerfeier machen können. Sie haben jemanden verloren und suchen einen Ort, wo sie das anschließend würdig feiern können. Und das haben wir gemacht und die waren so dankbar gewesen dafür. Und ich habe gemerkt, hier waren wir als Gemeinde ein Segen für andere Menschen. Mhm. Und das vielleicht viel mehr als mit einem vollmächtigen Wort, ja, weil das war für sie greifbar. Hier ist, ja, jemand und der gibt mir etwas, ohne dass er was von mir will. Mhm. Und ich wünsche mir, dass wir Christen mehr so einen Einfluss haben, der für unser Umfeld auch spürbar ist. Ja. Und möchte die Frage auch mal stellen, wo kannst du in deinem Umfeld ein Segen sein, mhm, den Menschen verstehen, wo sie, mhm, merken, das kann ich nachvollziehen, da kommt was bei mir an.
Ich finde das ein richtig, also ich finde das ein total wichtiger Punkt, zu sagen, wie kann ich diesen Segen weitergeben und nicht nur weitergeben, sondern wie kann ich den Segen weitergeben in einer Art und Weise, dass mein Umfeld das auch versteht. Mhm. Also weil häufig passiert es ja, dass wir, ich stelle euch das mal guten Gewissens, vermute ich einfach, ihr wollt den Segen weitergeben. Aber ich glaube, häufig passiert es ja, dass wir den Segen weitergeben in einer Art und Weise, wie die Leute das nicht verstehen. Dann ist es gut gemeint, aber ehrlicherweise schlecht gemacht. Und die Frage ist ja, wie können wir dann dort das gut machen? Wie können wir gucken? Und vielleicht ist es auch angebracht zu fragen, hey, wie brauchst du das? Was ist deine Art und Weise, sowas zu sehen? Und dann nicht zu sagen, irgendwie ein bisschen stolz, ja, aber das ist meine Art und Weise, wie ich das weitergebe, sondern zu sagen, demütig zu sagen, okay, dann will ich das lernen, dir das in dieser Art und Weise zu zeigen.
Ich glaube, den Satz ganz cool, eintauchen bei Gott, mhm, auftauchen in der Welt.
Ja.
Weil ich brauche das auch, bei Gott einzutauchen. Das ist bei mir so Lobpreis ein Zugang, wo ich merke, ich bin Gott nahe, er ist da. Und ich darf da aber nicht verschwinden. Ich muss auch wieder auftauchen. Mhm. Und auch diese Liebe Gottes, die er mein Herz gegeben hat, mit der er mich füllt, die muss auch wieder irgendwo weiterfließen können.
Ja. Und ich glaube, das ist das, was Paulus in Galater 5, 16, 17, 18 meint. Dieses wandelt im Geist. Wandelt im Geist, so werdet ihr das Begehren des Fleisches, also im Groben gesagt, das Begehren des Fleisches ist immer Egoismus. Also das Begehren des Fleisches ist immer auf sich selbst gerichtet, immer auf eine Selbstverherrlichung. Und immer auf mich gerichtet. Und wenn ich aber im Geist wandle, dann ist mein Begehren nicht mehr auf mich selbst ausgerichtet, sondern auf Gott und meinen Nächsten. Und er schreibt eben, regiert euch aber der Geist. Und ich finde das so krass, wenn ich mir das vorstelle, regiert euch der Geist. Wenn die deutsche Regierung mir sagt, ich zahle Steuern, dann zahle ich Steuern. Was heißt es, wenn Paulus schreibt, der Geist regiert mich? Das heißt, der Geist sagt und ich tue. Also ich finde, das ist ein Bild, das ist krass. Und wenn man aber mal tiefer in den griechischen Text reinschaut, also Paulus hat ja auf Griechisch geschrieben, da meint dieses wandelt im Geist, das kann auch übersetzt werden mit lasst den Geist Gottes euer Verhalten bestimmen, das regiert euch der Geist. Aber man kann es auch übersetzen mit gestaltet euren Lebenswandel in Verbindung mit dem Heiligen Geist, in Verbindung zu Gott. Und das finde ich ist wieder mit dem Baum so schön, weil der Baum braucht eine Verbindung zum Wasser über die Wurzeln, eine Verbindung zur Quelle. Und ich glaube, dass es in unserem geistlichen Leben genauso braucht, dass wir regelmäßigen Kontakt zu der Quelle haben, regelmäßigen Kontakt zu Gott, eben dieses bei Gott eintauchen. Und nur durch diesen Kontakt ist es dann möglich, dass dort etwas wächst, was sich nach außen hin zeigt. Und ich finde das so krass, dass es, ich will den Vers nur vorlesen, der ist provokant, der ist herausfordernd. Petrus schreibt in seinem zweiten Brief, Kapitel 1, Vers 3, alles, was zum Leben und zur Frömmigkeit dient, hat uns seine göttliche Kraft geschenkt durch die Erkenntnis dessen, der uns berufen hat, durch seine Herrlichkeit und Kraft. Und in Kombination mit diesem Kontakt zu der Quelle des Lebens, ihr müsst mir da nicht zustimmen. Ich weiß, dass das eine provokante Aussage ist. Im Glauben, in der Verbindung zu Gott, haben wir alles, was wir brauchen, um ein heiliges, gerechtes Leben zu führen. In Verbindung zu Gott haben wir alles, was wir brauchen.
Ihre Verbindung nicht, zu nicht, Gott,
nicht,
das ist
nicht
ja
aus uns selbst, sondern aus der Quelle.
Auch wieder ein bisschen abstrakt. Was heißt das in deinem Alltag? Also Verbindung zu Gott, hast du da irgendwie einen Draht, ein Handy, ein Telefon oder deine Bibel schleppst du da mit auf jeden Fall? Liegt ja da auch wieder die gute Luther-Übersetzung. Ja. Aber was ist das denn? Also wenn ich jetzt mal keine Ahnung habe von dieser ganzen christlichen Szene und dem ganzen Gefasel da, was bedeutet Verbindung zu Gott für dich?
Ich glaube, Verbindung zu Gott ist nicht irgendein Tun, nicht irgendein Handeln, sondern ich glaube, Gott ist heute noch erfahrbar. Gott, der christliche Glaube ist nicht eine Liste von Regeln, von Dingen, die ich tun oder lassen muss, sondern der christliche Glaube ist am Ende ist es eine Beziehung zu einer Person. Und so wie es zwischen meiner Frau und mir Sprachen gibt, die wir beide verstehen, die wir gut verstehen, wie wir uns unsere Wertschätzung zeigen können, wie wir uns zeigen können, dass wir gerade Zeit miteinander verbringen. Genauso gibt es das bei Gott und mir. Also es gibt unterschiedliche Zugänge zu Gott, unterschiedliche Möglichkeiten, wie man diese Beziehung leben kann, wie man diese Beziehung pflegen kann. Bei mir ganz persönlich, du hast schon gesagt, ich liebe die Bibel. Ich lese so gut wie jeden Tag Bibel.
So gut wie jeden Tag hilft mir schon mal.
So gut wie jeden Tag. Und mittlerweile bin ich selber bei mir gnädiger geworden, dass ich nicht mehr, wenn ich einen Tag nicht mehr Bibel lese, ich glaube, gestern habe ich zum Beispiel morgens nicht Bibel gelesen und mittags und abends auch nicht. Und es war trotzdem ein wunderbarer Tag. Ja, also es war super. Es war ein bisschen zu warm, aber ich glaube nicht, dass da mein Bibellesen was dran geändert hätte.
Ja.
Aber also das ist
also
für mich...
Ich habe auch so eine App, so die Bibel in einem Jahr lesen und war da gut dabei, habe 100 Tage geschafft, aber seit den 100 Tagen das ganz schön nachgelassen. Ich habe auch für mich beten lassen am Anfang des Jahres, mich segnen lassen, das ist mein Plan, ich brauche da Gottes Kraft für, aber gerade ist es wieder ganz schön abgesagt. Und da muss ich mal sagen, hat mir das von Nico geholfen, der hat vor einem Jahr gepredigt über Jüngerschaft und hatte so einen Test dabei, geistliche Zugänge zu Gott. Und da füllt man einige Fragen aus. Am Ende zählt man ein paar Punkte zusammen. Ich weiß, wer sowas gerne mag. Und da kommen dann so verschiedene Stile raus, was mein Zugang zu Gott ist. Und das hat mir geholfen, so ein bisschen runterzukommen. Also ich will in der Bibel lesen und ich merke, wenn ich das tue, wie Gott dadurch spricht und wie das mich bewegt. Aber da bin ich so ein bisschen, ich darf da nicht so einen Druck und Gesetz hinter haben, weil das macht mich dann wieder, frustriert mich und macht mich
total
irgendwie klein. Und hat mir das geholfen zu gucken, was ist denn deins? Und eins ist anbetungsorientiert. Ich finde den Zugang zu Gott am besten, wenn ich ihn anbete. Und das merke ich bei mir. Da habe ich eine Sehnsucht nach, die wächst gerade wieder so ein bisschen, so eine Gitarre sich zu nehmen, Lieder zu singen und Gott mein Herzen zu halten, sage ich mal. Und das finde ich total positive Erfahrung. Und auf der anderen Seite ist dieses, du musst noch ein bisschen Bibel lesen.
Ja.
Und für das eine wünsche ich mir, dass es auch noch ein bisschen mehr aus dem Herzen kommt. Aber ich will das für mich auch annehmen, dass jeder seinen eigenen Zugang hat. Ich habe ein paar Dinge davon dabei. Wenn jemand sagt, das will ich auch noch mal machen, nutzt das mal.
Willst du gerade mal einmal kurz die Zugänge vorlesen?
beziehungsorientiert, intellektuell, anbetungsorientiert, aktionsorientiert, das finde ich auch gut, kontemplativ, das fällt mir schwer, dienend und schöpfungsorientiert. Hier steht noch mehr drauf, was das genau im Einzelnen bedeutet.
Bei dir, du hast ja schon gesagt, bei dir ist Anbetung und aktionsorientiert. Für mich ist es der intellektuelle Stil oder der intellektuelle Zugang und der kontemplative Zugang. Und was mir aber wichtig ist, keiner dieser Zugänge ist besser oder schlechter als ein anderer. Die sind einfach unterschiedlich. Die sind einfach unterschiedlich. Die sind nicht besser, nicht schlechter als irgendein anderer. Und all diese Zugänge dienen nicht dazu, irgendwie Gott gnädig zu stimmen. Die dienen nicht dazu, damit Gott mich liebt. Genauso wie all das, was daraus fließt, all die Veränderungen, die daraus kommt, all mein neues Handeln, was daraus kommt, ist auch nicht dazu da, um mit Gottes Liebe zu verdienen.
Ich habe jetzt ja gerade gesagt, wo ich so ein bisschen dran hadere, wo ich vielleicht auch mal eine Portion Gebet brauche. Was ist denn das, wo du sagen würdest, ach, da fällt es dir schwer und du wünschst dir eigentlich mehr?
Ich glaube,
muss ja nicht auf diese Stile nur begrenzt
ja, ja.
sein, auch diese Frucht des Geistes.
Ich finde das aktionsorientiert, da finde ich das nicht ganz so drin. Ich glaube, ich würde mir da wünschen, dass ich da häufig mal auch, dass ich dort die Haltung der Jüngerschaft, also so eine demütige Haltung zu erwarten, dass Gott mir dort begegnet, das würde ich mir, glaube ich, in Aktion mehr wünschen und auch im Dienen mehr wünschen. Also, dass ich, wenn ich diene, dass ich dort mit der Erwartung diene, dass Gott mir darin begegnet.
Mhm. Ich würde vorschlagen, wir beten füreinander.
Ja.
Dann geben wir den anderen noch kurz Zeit, auch drüber nachzudenken. Ja. Und dann ist das okay für dich? Ist das deine Predigt?
Doch, ja, ey, das ist völlig in Ordnung. Okay. Ich bin total froh, wie das gelaufen ist. Das habe ich mir vorher auch nicht ausgedacht.
Nee. Gott, ich danke dir, dass du uns kennst, dass du uns liebst, dass du uns auch diesen Glauben geschenkt hast, dir vertrauen zu können, das anzunehmen, dein Geschenk. Und ich bin dir dankbar für alle Spannung, die auch in der Bibel vorkommt, die uns so ein bisschen wachkitzelt, auch zu schauen, wie sieht es denn aus bei mir und wo ist auch die Frucht des Geistes, die nach außen dringt und auch den anderen erfrischt und belebt. Und ich danke dir für Erik, für alles, was du ihn hineingelegt hast, für alle Begabung und alle Sehnsucht nach dir. Und du siehst seine Stärken und du siehst auch seine Ergänzungsbedürftigkeit. Und ich bitte dich, dass er in allen Dingen, die er tut und wo er vor dir ist, wo er vor dir sein darf, merkt, du bist da, du begegnest ihm. Und du hast manchmal so eine besondere Sprache, die wir gut verstehen können. Ich bitte dich auch, dass du uns auch in den anderen Dingen sprachfähig machst, hörfähig machst, zu zeigen, ich bin auch dort da und auch in Dien, auch in der Bewegung, in Aktionen kannst du mich spüren und erleben. Amen.
Gott, ich danke dir, dass das Fundament in dem Allen du bist, dass wir von diesem Fundament nicht weg müssen, dass du, Jesus, ans Kreuz gegangen bist, dass du gestorben bist, auferstanden bist, dass du die Sünde beseitigt hast und dass du den Weg freigemacht hast für uns und dass das Fundament ist, auf dem wir stehen, dass diese Liebe das Fundament ist, auf dem wir uns bewegen können. Und du willst uns verändern. Du willst uns in dieser Welt gebrauchen. Du willst Frucht hervorbringen. Und ich bete, dass du uns dieses demütige Herz schenkst, das sich von dir verändern lässt. Dass erwartet, dass du uns begegnest. Und dass du Dinge ansprechen darfst. Dass du Dinge bewegen darfst. Jesus, ich danke dir für Martin in dieser Gemeinde. Ich danke dir für die mittlerweile 10 Jahre, die er hier schon sein darf, die er dir hier dienen darf, für all das Gute, was er bewegt hat, für das Gute, das du durch ihn bewegt hast. Und du siehst seine Herausforderungen, du siehst auch die Leidenschaft, du siehst auch den Willen, dir auch in deinem Wort in der Bibel zu begegnen. Und ich bete, dass du ihm ein gnädiges Herz mit sich selbst schenkst. Ein gnädiges Herz, das auf dich wartet. Dass ich nach dir sehnt. Ich danke dir dafür. Für all das, was du in seinem Leben und durch ihn tust. Amen.